Willkommen oder besser grüezi, Herr Steinberger.
Es grüßt Norbert, grüezi wohl, sage ich natürlich gern. Ja.
Mhm. Und ich frage mich, würden Sie den Schweizer Einbürgerungstest schaffen?
Nein, den würde ich nicht schaffen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Emil Steinberger, unser Lieblingsschweizer.
Der 1978 mitgespielt hat im Kino-Hit Die Schweizermacher. Da mussten für die Einbürgerung die Ausländer schweizerischer sein als die Schweizer. Ihrer Antwort entnehme ich, daran hat sich fast nichts geändert.
Genau so ist es. Wir staunen ja nur, wenn wir mal in den Moment kommen können, wo wir mal die Formulare sehen, was da für Fragen gestellt werden, den Leuten, die gerne den Schweizer Pass möchten. Da staunen wir und wissen ganz genau, wow, das könnte ich einfach so überhaupt nicht gleich so gleich beantworten. Das sind teilweise so schwierige Sätze über die Zusammensetzung der Behörden und die Funktionen und so weiter.
Und auch ganz lokale Fragen, gell?
Ja, das ist ja das Übel, Norbert, das muss ich dir leider gestehen. Jede Gemeinde hat ein eigenes Recht zu bestimmen, was es braucht, um Schweizer zu werden. Es ist nicht vereinheitlicht in der ganzen Schweiz die gleichen Fragen oder so, überhaupt nicht, und die gleichen Gespräche, die mit den Kandidaten geführt werden.
Ja, die Schweiz ist sehr kleinteilig und so stehen da auch Fragen drin. Wie heißt denn hier der Dorfmetzger? Aber wir schwenken jetzt mal weiter. Ich höre schon, Sie mühen sich redlich um Hochdeutsch. Weil manche vielleicht nördlich des Mains denken, das wäre schon Schweizerdeutsch, was Sie sprechen.
Das passiert immer mehr. Es kommen so viele Touristen in die Schweiz und erschrecken dann plötzlich, wenn sie die Leute nicht verstehen, die mit ihnen reden, weil die Schweizer Dialekt redet, nicht wahr? Und dann sagen sie, ja, aber in Deutschland verstehe ich doch den Emil. Wieso verstehe ich jetzt hier in der Schweiz eure Sprache nicht? Da sagen die, ja, hallo, das ist nicht Schweizer Dialekt, das er spricht, und er spricht Schweizer Hochdeutsch. Aha, dann geht ihnen ein Licht auf und dann spüren sie den Unterschied. Der ist halt wirklich tagtäglich drin.
Aber auch dieses eingefärbte Deutsch hat ja schon so viel Gemüt. Da ist auch was Bedächtiges drin, ein bisschen langsamer vielleicht als das preußische Deutsch.
Es hat mal ein Kabarettist gesagt, Emil, dein Programm, das 2 Stunden dauert, würde ich in Deutschland in 20 Minuten durchspielen. Es wird einfach so schnell gesprochen in Deutschland und da müssen wir uns unglaublich daran gewöhnen. Ich habe schon Interviews gestoppt und gesagt, bitte, ihr müsst viel langsamer mit mir reden. Ich verstehe einfach nicht alles, wenn ihr so schnell miteinander spricht. Das ist so ein Unterschied.
Ja, über Emil lachen hieß ja auch oder heißt ja auch immer noch, ein bisschen über die Schweizer lachen, über dieses penible, vielleicht auch ein bisschen kleinkariert, übergenau, langsam. Aber darf man das heute noch über solche Eigenarten lachen?
Dürfen schon, aber ob es wirklich so ist, dass wir uns so von Deutschland abtrennen mit unseren Eigenschaften. Wenn ich auf Tournee bin durch Deutschland, da spüre ich gar nicht so diesen riesigen Unterschied. Ich meine, es gibt auch in Deutschland gibt es Sachen, die halt für uns Schweizer etwas untypisch sind, oder wenn wir sehen, wie da im Parlament in Deutschland diskutiert wird oder vorgetragen wird, ihre Voten, wie da angriffsmäßig gesprochen wird. Das ist bei uns nicht so. Wir versuchen immer noch, alles anständig zu formulieren und menschlich zu formulieren. Aber in dieser knallharten Sprache, da sind wir schon etwas überrascht jeweils.
Es hat ja auch was für sich. Und wenn man Ihre Sketche kennt, da ist viel allzu Menschliches drin. Sie verzichten eben auf Härte und Angriff.
oder auf Bösartigkeit.
Das ist gar nicht ihrs.
Nein, ich suche es einfach nicht oder ich finde es gar nicht bei mir. Es gibt so drei Sachen, wo ich sage, darüber mache ich keine Sketche. Das ist einmal über Lesben oder über Schwule. Das ist etwas, was die Menschen einfach sind und das kann man oder soll man ja oder kann man überhaupt nicht korrigieren. Das wird so gelebt. Also kann man darüber keine Witze machen, das geht gar nicht. Oder über die Kirche. Hat keinen Wert, über die Kirche Witze zu machen. Ich weiß, sie ist im Moment etwas in der passiven Haltung und muss einiges über sich ergehen lassen. Also lassen wir sie entwickeln, wie sie jetzt für gut finden. Und was habe ich? Militär, habe ich auch gesagt, über das Militär mag ich keine Witze machen. Da lacht man so schnell, wenn man die Soldaten am Boden kriechen sieht und so. Oder den Gewehrgriff übt. Da hat es auch keinen Wert, irgendwie Dummheiten auszusagen, weil es zu einfach und zu billig ist, ja.
Also Sie lachen gern über sich selber mit anderen und auch wenn manche meinen, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, es hat schon seinen tiefen Sinn, auch mal Pausen zu machen, innezuhalten, eine Ratlosigkeit zu zeigen. Sie haben es gerade selber gestreift, natürlich hat das Tempo enorm angezogen, ob Ton, Text, Video und doch, ich war erstaunt, wenn man einen alten Sketch von Ihnen sieht, der funktioniert immer noch. Wir spielen mal einen berühmten Ausschnitt von 1970. Der spielt auf der Polizeiwache. Ein nächtlicher Anrufer meldet eine Bombe vor seinem Haus und Antwort des buchlesenden, leicht gelangweilten Polizisten.
Nein, wir können jetzt nicht kommen, sind schon alle Leute im Bett. Ich weiß auch nicht, was sie tun müssen. Ich würde einfach nicht näher hinzutreten, als dass sie liegt. Oder gehen Sie doch einmal etwas horchen. Also wenn sie tickt, wenn die Bombe tickt, dann kann ich also sagen, aus eigener Erfahrung, dann ist das eine Zeitbombe. Ja, dann schrauben Sie hinten doch einmal das Deckerli ab. Dann kommt dann dort ein Mütterlein zum Vorschein. Und dort können Sie dann die Zeit einstellen.
Sie müssen selber immer noch lachen. Den haben Sie doch schon tausendmal gehört, gespielt.
Ja, es ist schon unglaublich. Letztes Mal hat mir eine Familie gesagt, also Herr Steinberg, wissen Sie eigentlich, wir sind jetzt zu fünft, die fünfte Generation gehen wir miteinander zu Ihnen ins Theater. Fünf Generationen, die das immer noch schätzen. Das ist eigentlich schon ein kleines Wunderding, dass das immer so lang aktuell bleibt. Und jetzt bei dieser Nummer, ja, diese Nummer habe ich mal geschrieben in einer Nacht. Nachts um 11 habe ich angefangen, wenn es im Haus ruhig ist und dunkel ist. Das ist meine beste Atmosphäre zum Schreiben. Und um 3 oder 4 Uhr war ich damit fertig mit dieser Nummer und habe das einfach aus der Fantasie raus geschrieben. Und das ist so interessant. 3 Jahre später las ich in der Zeitung einen Zeitungsbericht, wo eine Frau aus einem Berg oben der Polizei angerufen hat, ich habe einen Einbrecher in meinem Haus, können Sie kommen? Und die Antwort war unglaublich, nein, wir sind schon alle am Schlafen. Also das war in der Zeitung verankert und geschrieben, aber erst nachdem ich die Nummer geschrieben habe, also meine Fantasie geht sogar etwas voraus.
Wir reden auch noch über den Film, der bald anläuft über Sie, den Dokumentarfilm. Deswegen sind Sie gerade auch auf großer Tournee, haben Ihre Frau dabei. Nietzsche, Sie sind jetzt 26 Jahre verheiratet. Da habe ich mich gefragt, warum denn eigentlich dieser Wunschtitel, Just a Gigolo?
Ah, Just a Gigolo, wow, das war ein Musikwunschtitel natürlich. Ah, da hatte ich mal einfach ein Erlebnis. Es gibt einen Film von David Lee Roth, ein Videofilm, wo das Stück Just a Gigolo vertont gezeigt wird, farbig. Und der hat mich so inspiriert, weil er wiederholt immer die Refrain in diesem Lied. Und bei jedem Beginn vom Refrain ging auf dem Video immer eine neue Türe auf. Man kam in einen neuen Raum rein. Beim nächsten Refrain geht wieder eine Türe auf, ganz anders farbig gestaltet und so weiter. Und das war einfach so symbolisch für mich.
Ein paar Frauen sind da schon auch noch
drauf auf dem Bild. Ja, aber ja, es war einfach das Gesamtbild, das immer erneuern. Und das hat mir imponiert. Und da habe ich eine Parallele zu mir. Ich war ja auch zuerst Postbeamter und dann Grafiker und dann Theaterleiter und dann Kinoleiter und so. Habe immer gewechselt, dann kam ich zum Zirkus. Und also es war auch so vielseitig. Bei mir gehen auch immer Türen auf.
Aber mit den Frauen waren Sie wesentlich beständiger als David Lee Roth.
Ja, ich hoffe es, ja.
Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joer im Gespräch mit
Emil Steinberger mit über 90 auf Kinotour.
Und nächste Woche läuft er an, der zweistündige Dokumentarfilm in über 80 Kinos in Deutschland. Titel: Typisch Emil, vom Loslassen und Neuanfang. Das geht auch noch mit 90 plus?
Ja, natürlich. Keine Ahnung, was noch kommt, Norbert. Das weiß ich jetzt wirklich noch nicht. Der Film ist jetzt abgeschlossen. Wir haben 2,5 Jahre daran gearbeitet. Und jetzt gehen wir noch den Film begleiten auf Tournee in Deutschland und in Österreich auch noch. Und dann hoffentlich gibt es mal etwas Ruhe in unserem Programm. Und dann ist immer spannend, was kommt dann? Und was spürt man jetzt schon bereits? Also ich weiß nur eines, dass ich begonnen habe, eine Autobiografie zu schreiben, vor 4-5 Jahren schon. Und ich werde nie fertig, weil das Leben geht immer wieder weiter, muss immer wieder nachhängen und so. Es ist ja hochinteressant und deshalb, ja, keine Ahnung, was passiert nach dem Film.
Also das war jetzt gerade gelebtes Credo, weil ich mir rausgeschrieben habe von Ihnen: Vergiss die 92, vergiss die Zahl, jeder Tag ist interessant.
Ja, das ist so. Also Zahlen, das darf ich mir zugestehen, ich habe mich nie mit Jahreszahlen beschäftigt. Einfach, ich habe meine Pensionierung vergessen, total wusste ganz vergessen, dass ich einmal 65 war. Ich weiß nicht, als ich 80 war, bin ich am Morgen erwacht und habe plötzlich gedacht, was ist mit den Medien los? Die rufen alle an. Ja, Emil, du bist 80. Sag ich, was? Ich bin 80 Jahre alt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ein Mensch, der 80 ist, der sieht ja ganz anders aus. Den kenne ich doch von früher, habe ich Menschen, die 80 sind, so angeguckt und gestaunt. Und jetzt bin ich selber 80. Also, ich musste mich da richtig reindenken. Aber wie gesagt, jetzt bin ich 92 und es ist kein Grund, darüber zu reden. Kein Grund. Überhaupt nicht. Es geht normal weiter.
Wenn ich durch Ihre blitzenden Augen durchgucke, das sind ja alle versammelt, alle Emils. Der 18-Jährige, der 28-Jährige, der 48-Jährige, die sind alle da in dem Moment.
Ja.
Man sieht im Film viele Weggefährten, Rückblenden, massig Archivmaterial. Und Sie und Ihre Frau waren ja Mitproduzenten gleichsam, Mitgestalter des Films. Man sieht Ihre Frau am Anfang, wie sie schmunzelt, die Sketche ja fast auswendig kennt. Also ihr größter Fan wohl, das wird einem gleich zu Beginn klar. Und sie sagt dann irgendwann an einer Stelle, Ich wollte mit ihm auch das Kulturgut Emil bewahren. Den Herrn Steinberger mochte sie aber schon auch, hoffe ich.
Ja, und wie, natürlich. Wir hatten ja 10 Jahre Briefverkehr und da habe ich gar nicht realisiert, dass auf der anderen Seite diese Frau, die mir immer schöne und gute und interessante Briefe geschrieben hat, weil sie wollte ja Clown werden und wusste nicht, wie kann man das lernen, und habe gedacht, dieser Emil, den wir immer zu Hause angeguckt haben, der weiß doch sicher, wie man Clown werden kann oder wo es eine Clownschule gibt. Und da hat sie mir beim 20. Lebensjahr hat sie mir einen Brief geschrieben und gefragt, ob ich einen Rat hätte. Und der Brief war so gut, ich musste sofort zurückschreiben. Dann so nach 2-3 Wochen kommt wieder ein Brief mal zurück und dann habe ich wieder geschrieben. Und so am Schluss haben wir 10 Jahre miteinander einfach einen Briefkontakt gehabt, der wirklich interessant und hochstehend sogar ab und zu. Und sie hat dann die Briefe noch mit Zeichnungen dekoriert. Die Zeichnungen waren auch noch so gut, dass ich begeistert war. Also zum Glück haben wir uns dann kennengelernt, als sie 30 Jahre, da kommen wir noch dazu.
Ah ja, ja, in New York. Aber klar, ja, wir sind beim Kern von allem, im Grunde vom ganzen Leben. Es geht um die Liebe. Und ihre Frau sagt im Film, wir haben wohl beide sehr viel Liebe gesucht damals. Aber ich hatte auch Schiss bei 32 Jahren Altersabstand. Sie hatten nicht so Schiss.
Nein, ich habe aber Gedanken mir machen müssen. Ich war ja über 60 und habe gedacht, ja, also Emil, jetzt hast du erstens mal die Freiheit gesucht, bist von der Schweiz weggegangen, um mal aus dem Gesellschaftskorsett etwas rauszukommen. Und jetzt schon wieder eine Bindung eingehen, das war auch ein Gedanke, den ich ernsthaft betrieben habe. Ja, und was passiert? Heiraten auch noch und dann Familienvater werden vielleicht noch und so. Also ich habe mir da schon Gedanken gemacht und das war schon kostbar und das wollte ich mir nicht entgehen lassen.
Ja, ja. Ich glaub das wohl. Nur Clownin
wird sie nie. Nein.
Aber Sie wissen ja auch, dass das eine zwiespältige Sache ist. Sie geistert durch die Pressemappen als die Frau vom Emil. Das kann es auch nicht sein. Jetzt dürfen Sie mal vom Talent Ihrer Frau schwärmen.
Ja, das ist halt erstens mal, ich kann mit jedem Anliegen, mit jedem technischen, menschlichen Humor Anliegen zu ihr kommen. Wir haben immer dann gute Gespräche und gute Ergänzungen dazu. Und dann kommt aber auch dazu, sie hat immer Briefe dekoriert, so genannt, mit tollen Zeichnungen. Und da habe ich ihr schon ein Kompliment gemacht, hat gesagt, Nitschel, wenn du einen Strich ziehst, dann ist dieser Strich nicht eindimensional, sondern dieser Strich ist dreidimensional, auch wenn es nur ein Strich ist. Wenn du eine Person zeichnest mit diesem Strich, dann spüre ich das Volumen von dieser Person. Das ist so einmalig. Es ist nicht einfach nur seine oberflächliche Skizze. Und da hat schon begonnen.
Zwei Künstler kamen zueinander.
Ja, und dann hat sie noch Gedichte geschrieben, das kann sie auch. Und schreiben kann sie auch. Sie hat Germanistik auch noch studiert. Also es war, ich habe sie ab und zu Wundertüte genannt, weil ich finde, was da immer drinsteckt, was da immer Neues rauskommt, was sie weiß, was sie kann, was sie helfen kann am Computer, wenn der Computer kaputt ist und man lässt Fachleute kommen, die hocken eine Stunde da und sind ratlos und sagen, können wir nicht flicken? Und dann sitzt sie anschließend 2 Stunden da und denkt und denkt und denkt und findet den Fehler. Das ist eben auch eine riesige Qualität. Aber jetzt kommen wir zur Hauptqualität. Sie kann gut malen. Und Wir haben eine Zeit lang miteinander Wochenblätter gemacht. Wochenblätter heißt, immer am Montag legen wir ein großes Papier auf den Tisch. Eines fängt an zu zeichnen, das andere muss weiterfahren, diese Zeichnung. Wir reden aber nicht darüber und Ende der Woche muss das Bild oder die Zeichnung fertig sein. Und das ist ein Wochenblatt. So haben wir 50 Wochenblätter im Jahr gemacht und über all diese Jahre gibt's, das können Sie selber ausrechnen, wie viel. Das sind am Schluss, das ist mal eine, das war so ein tolles Erlebnis. Dieser Denkprozess, den man hat, du sitzt an dem Tisch, hast vor dir irgendeine Skizze und diese Skizze willst du nicht kaputt machen, sondern ergänzen. Und das, was mache ich da? Da habe ich schon 10 Minuten am Tisch gesessen, bis ich mich entscheiden konnte,
Herr Steinberger,
wo fahre ich weiter?
So ja. Hat selten jemand geschwärmt. Von seiner Partnerin. Ich muss auf die Uhr schauen.
Ja, natürlich.
Wir können die Stunde damit noch verbringen.
Nein, ich wollte nur sagen, anschließend, sie hat seit Jahren jetzt begonnen, Bilder zu machen und die sind schon ausgestellt worden, x-mal. Und da hat sie Erfolg und soll auch noch mehr Erfolg haben dazu.
Wir hören raus, da haben sich zwei bereichert. Und Neugier ist wohl das Elixier gegen inneres Altwerden. In Ihnen wach bleibt auch eine Frau, die haben Sie nur 2-mal getroffen, in Lugano, aber sie hat auch einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Warum hat Caterina Valente so einen Platz in Ihrem Denken, Herzen?
Ja, ich glaube, das war, ging zurück bis in die Jahre, als ich noch Postbeamter war. Da habe ich mal meinen Postkollegen Schallplatten verkauft, kleine 45-tourige. Und da habe ich auch Caterina Valente verkauft, weil ich von dieser Frau einfach begeistert war. Ihre Vielseitigkeit, sprachliche Vielseitigkeit, gesangliche Vielseitigkeit, Jazz konnte sie singen, all das. Und da war die im Herzen drin, die Caterina Valente. Und wir haben sie mal getroffen in Lugano. Und ich liebe, als sie gesungen hat.
Chissà.
Siempre que te prego. Quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás.
Bayern 2, 1:1, heute mit Emil Steinberger, Schweizer Kabarettlegende, geboren im Januar 1933 in Luzern, drittes Kind von Mutter Crescentia und Vater Rudolf, einem Buchhalter. Hatten die beiden denn Humor?
Ja, meine Mutter hatte schon Humor. Meine Mutter, die hat mit einer Frau im Haus, im sechsstöckigen Haus, Briefkontakt und die haben einander lustige Briefe geschrieben und plötzlich hörte ich meine Mutter in der Küche lachen, aber so, was ist jetzt wieder los? Ach, ich habe einen Brief bekommen von ihr, der ist so lustig geschrieben. Also sie konnte lachen, doch.
Aber sie hatten wohl zwei Gesichter, weil im Dokumentarfilm, der nächste Woche anläuft über sie, typisch Emil, da sagen sie, ich war schüchtern, gehemmt, wir hatten daheim nur sehr selten Gäste und die Polstersessel waren meist abgehängt mit weißen Tüchern. Dazu der häufigste Satz, was denken denn die Leute über uns? Also das klingt gar nicht lustig.
Ja, es sind zwei Ebenen gewesen, wirklich. Sie war auch im Steinbock geboren, genau wie ich. Vielleicht sagt das etwas aus dem Horoskop. Sie konnte auch lachen, aber sie war, wenn es um die Kinder geht, um die Erziehung der Kinder, um die Berufswahl der Kinder und so weiter, da war sie sehr eng, im Denken sehr eng und wahrscheinlich auch kriegsbedingt. Man musste unten durchgehen in der Kriegszeit, hat man das Gefühl stark gehabt, man ist am glücklichsten, wenn man eine Stelle hat, die beim Bund oder einfach die lebenslänglich bezahlt wird, Sicherheit, eine absolute Sicherheit, das wurde damals halt geschätzt, ja.
Drum ging's für den Emil nach der Schule zur Post. Im Rückblick, in welchem Ordner sind diese Jahre abgeheftet?
Ja, die dauerten 5 Jahre die Ausbildung allein, als Postbeamter. Wir mussten 3000 Ortschaften auswendig kennen. Damals gab es keine Postleitzahlen, also mussten wir nur vom Namen nach schon wissen, wo dieser Brief durchgeht und so weiter. Das war schon ein riesiges Wissen. Und nachher plötzlich, als ich am Schalter arbeitete, machte ich immer Tippfehler an der Rechenmaschine. Jedenfalls am Abend, wenn man Bilanz machen musste in der Kasse, hat es bei mir immer Fehler gegeben. Einmal 5 Rappen zu wenig, einmal 1,85 zu viel und so weiter. Und diese Fehler musste ich stur weitersuchen. Wo liegen diese Fehler? Beim Eintippen und wo in der Bilanz? Und so. Da habe ich gearbeitet, dann Überstunden gemacht, während meine Kollegen schon zu Hause am Nachtessen waren, habe ich immer noch abpunktieren müssen. Und mit der Zeit hat mich das dermaßen deprimiert und habe gefunden, Emil, das ist einfach nicht deine Arbeit. Du kannst dich einfach nicht so konzentrieren, dass du halt einmal 1,85 Tipps statt 5,81 zum Beispiel. Solche Tippfehler gab es einfach immer wieder. Und das, da habe ich mir gesagt, da muss ich weg. Aber der Gegenwunsch war so stark. Ich konnte zeichnen, ich konnte malen und ich wollte Grafiker werden.
Aber Sie mussten all das nachts heimlich anfertigen, solange Sie noch im Elternhaus waren.
Ich war im Elternhaus und ich habe einmal meiner Mutter gesagt, ich möchte gerne Grafiker werden. Hat sie einen Aufschrei hat stattgefunden, hat gesagt, und da musst du dann in die Schule gehen, da in der Rösligasse mit diesen Jungs mit langen Haaren und Bärten. Nein, das kommt nicht in Frage. Kommt absolut so etwas, kommt nicht in Frage.
Ja. Wir reden über die späten 50er und doch haben sie sich irgendwann einen Ruck gegeben. Kündigen die Beamtenstelle, auch das ist im Dokumentarfilm schön zu sehen, dass sie überrascht sind von sich selber, dass sie sich getraut haben. Aber dann, jetzt weiß ich nicht, war das nur bildlich überzeichnet?
Nein.
Ihre Mutter lag 10 Tage im Bett daraufhin?
Ja, ja. Sie war krank nachher. Das hat sie dermaßen schockiert, dass einer eine Bundesstelle, eine Beamtenstelle verlassen kann. Das gibt's doch nicht so etwas. Was macht dieser dumme Kerl? Sie konnte das wirklich überhaupt nicht begreifen.
An der Stelle muss man allerdings auch fragen, wieso sind Sie bis 30 daheim wohnen geblieben?
Ja, das fragt man sich heute, aber damals waren noch andere Zeiten. Heute geht man schon mit 18 aus dem Haus raus. Das konnte man gar nicht damals. Erstens mal finanziell nicht, geht es nicht. Und zweitens, jetzt heute hat man sehr schnell Freundinnen und früher nicht. Da war man viel länger solo, alleine. Und da ist halt ein Elternhaus auch praktisch. Du kannst nach Hause kommen und das Essen ist auf dem Tisch, Verzeihung. Und das ist natürlich schon ein Wäsche. Punkt gewesen.
Aber irgendwann hat der Emil dann gesagt, so kann's Leben nicht weitergehen. Ich probier's mit dem Grafiker. Es kam auch zu einem Werbebüro, einem eigenen, schließlich das Luzerner Kleinkunsttheater geleitet, auch Kinos. Es war eine Art Häutung.
Es war absolut eine Häutung, ja. Also da konnte ich wirklich mal loslassen und meine Dinge verwirklichen, die mir schon lange im Kopf waren. Luzern braucht ein Theater. Luzern hat kein kleines Theater, also muss ein Kleintheater her. Das habe ich durchgezogen, bis es da stand.
Und dann kamen ja auch die ersten Solo-Auftritte in späten 60ern. Da haben ihre Eltern noch gelebt. Es scheint durch im Dokumentarfilm, die haben ihren Weg nie anerkannt?
Nein, nein, die haben wirklich nie. Und ich bin so glücklich, beim Recherchieren haben wir einen Zeitungsartikel gefunden, wo sie einem Journalisten mal ein Interview gab, meine Mutter. Und da hat sie sich genau so geäußert, wie ich es jeweils erzähle. Und da bin ich wirklich froh, dass es so ist, wie ich es erzählt habe. Denn sie sagte, irgendeinmal muss er doch diese Dummheiten aufhören. Es soll mal etwas Rechtes werden, aber nicht sich von Dummheiten einfach über Wasser halten.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, weil Sie waren recht rasch dann ein Star in der Schweiz, dann auch in Deutschland.
Spielte keine Rolle.
Sie haben große Hallen gefüllt.
Ja, ich habe Tournee gemacht, verrückte Tournee, auch in Deutschland, habe Theater, Opernhäuser gefüllt.
Da kam richtig Geld rum.
Ja, natürlich, habe auch Geld verdient und komme nach Hause und habe einmal meiner Mutter gesagt, weißt du, es ist schon harte Arbeit, es ist streng. Hat sie gesagt, habe ich immer gesagt, wärst du bei der Post geblieben? Das war die Antwort.
Schachmatt. Ja, rührend und auch wirklich bitter, weil man auch die Verletzung in ihrer Stimme hört. Sie waren monatelang mal als Komiker im Manegen rund von Zirkus Knie. Ihre Mutter kam für eine Vorstellung und gefragt, wie es ihr gefallen hat, war ihre Antwort.
Also Vater Knie hat mir gut gefallen. Ja, ja. Der war so charmant, das ist ein schöner, eleganter Mann, das ist gut, ja.
Kein Wort zu Ihnen.
Kein Wort über meine Auftritte, die hier immerhin etwa aus 5 verschiedenen Nummern bestand. Ganz vielseitig, ja, und lustig.
Da ist sogar dem Emil das Lachen vergangen. Und er hat ja Riesentourneen absolviert in den 70ern und 80ern. Und dann, eines Tages, 1987, war Schluss damit. Sie haben den Emil quasi von der Bühne genommen, haben gesagt, ich habe jetzt genug von Augenrollen und Herumkaspern. Das ist auserzählt. Ich bin durch damit. 2 Jahre drauf die Trennung von der Frau und schließlich mit 60 nach New York. Also das Ganze hatte ein bisschen was vom später Midlife-Krise oder auch Flucht.
Das zweite Wort ist richtig. Flucht. Es war absolut eine Flucht, denn Sie können sich nicht vorstellen, wenn man so einen Namen hat, und damals hatte ich wirklich einen tollen Namen und alle brauchten den und alle wünschten sich etwas von ihm und hatten, also die Post, die du da bekommst, was die Leute alles von dir wollen, sie hofften, dass ich täte und alles so. Also das ist unglaublich. Ich habe es zum Glück in einem Buch wie ein Kalender aufgeschrieben, was alle 2 Tage an mich herangetragen wurde. Und das konntest du gar nicht mehr erledigen, geschweige denn alleine. Und das hat mich so bedrückt, dass ich sagte, so geht mein Leben nicht weiter. Das kann ich gar nicht meistern, was da kommt. Emil, du musst einfach mal das Land verlassen. Und das habe ich dann auch realisiert.
Wirklich. Ja.
Aber es war notwendig.
Ja,
man sieht mich zu retten.
Einer Stelle im Dokumentarfilm, man sieht sie von der Wand aus Schlagzeilen von der Boulevardpresse. Was Emil tut, lässt, was er sagen sollte, was er nicht sagt. Das war ein Riesendruck drauf. Und in New York, da kannte sie so gut wie keiner. War das größte Geschenk dieser 6 Jahre in New York?
Das war ein sehr großes und wichtiges Geschenk, weil die ganze Zukunft damit zusammenhängt, mit der New York-Zeit, wirklich. Vor allem natürlich durch das Kennenlernen von meiner Frau, die ja alles umwälzte, indem ich Mut fand, wieder in die Schweiz zurückzugehen, war ja auch ein Entscheid, der wichtig ist. Und deshalb hat sich da einiges verändert und der Entscheid, wegzugehen, war wirklich gut.
Bayern 2, 1:1 der Talk, heute mit der Schweizer Kabarettlegende Emil Steinberger, dessen Leben gerade in einem Dokumentarfilm aufgerollt wird und der selber in den 80ern auf dem Höhepunkt seines Erfolgs sagte, dieser Erfolg ist mir unheimlich. Und das war nicht kokett.
Nein, überhaupt nicht. Der war wirklich in dem Sinn unheimlich, indem ich plötzlich realisierte, Emil, es ist verrückt, alles, was du anpackst, sei es als Grafiker, als Theaterleiter, als Kinoleiter, im Film Die Schweizer Macher, als Schauspieler, alles gelingt mir. Das ist doch verrückt. Ich
doch
bin
schön.
So ehrlich. Ich finde das fast erschreckend, dass mir einfach, wenn du so eine Bilanz ziehen kannst, musst du wirklich sagen, das ist ja unglaublich. Und ich hatte fast das Bedürfnis, zu einer Astrologin zu gehen und sagen, wieso habe ich so viel Glück im Leben? Ist das in meinem Sternzeichen irgendwo verankert? Kann man das daraus lesen? Und man kann es wirklich daraus lesen. Die Astrologin hat gesagt am Schluss, ich möchte ihr Sternzeichen haben. Das sagte genug.
Aber Glück allein reicht nicht. Talent braucht es auch.
Und Arbeit.
Fleiß braucht es auch. Es gibt auch im Dokumentarfilm eine schöne Stelle, wo Gerd Fröbe zu Ihnen sagt, ist doch ein Geschenk, was wir beide vermögen. Nimm's an, schmeiß es nicht hin. Und wenn man auf der Straße erkannt wird, mei, die Leute lieben einen, was soll's.
Ja.
Und
ja.
Doch?
Musste mich trennen davon, weil die Belastung groß war. In New York hatte ich ein Jahr lang Ruhe, weil niemand wusste, wo ich wohnte. Und dann nach einem Jahr hat man mich entdeckt, wo ich wohne. Und dann gab es dann verschiedene Anfragen. Und ich hätte ja schon nach 4 Monaten in New York hätte ich schon wieder ein Projekt machen müssen für Leute, die eine Art Zirkus-Theater-S-Raum gestalten wollten im 54-Room, der zur Zeit damals frei war. Da wollten sie mich.
Aber das größte Ereignis in New York war die Liebe. Die große Liebe zu ihrer Nietzsche. Und ich habe mir gedacht, dass sie eigentlich nach der Hochzeit relativ rasch zurückgingen. Ist auch dank ihr möglich gewesen oder wären sie auch solo irgendwann wieder in die Schweiz zurück?
Nein, also da war ich eindeutig überzeugt, dass ich nur zurückgehen kann, wenn die Nietzsche mit mir dabei ist. Als man lebt anders zu zweit als solo. Solo ist man angriffiger. Wenn ich im Restaurant sitze, kommt man schneller zu mir, wenn ich solo bin. Wenn ich zu zweit im Restaurant sitze, getraut man nicht sofort einfach vorbeizukommen und ein Gespräch anzufangen, während man noch am Essen ist oder so. Und das sind so Erleichterungen, aber auch alles andere, nicht nur das, sondern der ganze Beistand, den man hat von einer Frau, die so viel Gefühle hat, die identisch sind mit meinen Gefühlen. Also das war für mich ein absolutes Wunder, dass jemand gleich denkt, gleich handelt, gleiche Fähigkeiten hat und alles zusammen. Das war so ein Geschenk. Ich hätte nie daran geglaubt, dass es so etwas gibt. Und deshalb bin ich relativ vom Charakter her viel stärker zurückgegangen in die Schweiz, als ich die Schweiz verlassen hatte.
Ich glaube, das ist die Stunde mit den meisten Liebeserklärungen bislang an die eigene Partnerin.
Ja, sie verdient es.
Und doch brauchte es ja einen Plan mit Blick voraus, wenn Sie sagen, die Bühnentournee mit dem Emil, das ist passé, das war da ja auch schon 12 Jahre rum, dann braucht es was anderes. Sie haben ein Buch geschrieben, wollten Sie seriös werden?
Nein, im Gegenteil, das ist wieder so eine simple, einfache Idee. Man lebt in New York, erlebt Sachen, die außergewöhnlich sind und denkt, das muss ich doch in einem Buch den Menschen mitteilen, was man da erleben kann. Und das habe ich gemacht und habe aber in diese 30 Geschichten geschrieben habe, 6 Geschichten reingeschmuggelt, die nicht wahr sind. Und die Leserschaft musste herausfinden, welche Geschichten sind wahr und welche nicht wahr. Und das war sogar verbunden mit einem Wettbewerb, mit Preisen sogar. Und das war ein großer Erfolg, ein Riesenerfolg, dieses Buch. Ja. Ah, das ist doch das Verrückte. Dann kommt ein Buchhändler und sagt, Herr Steinberger, können Sie nicht eine kleine Lesung machen mit diesem Buch, das jetzt rausgekommen ist? Aber ich sage, ja, selbstverständlich. Und das war so ein Hit, diese Lesung.
Aber auch dank Ihres kabarettistischen Talents. Es kam wohl zu 900 Lesungen und Sie haben das Buch dann zeitweise liegen lassen und wurden wieder zum Emil. Wann ging Ihnen auf? Das Publikum vermisst Sie, da ist eine große Sehnsucht. Er möge wiederkommen, der Emil.
Ja, das war dann beim 80. Geburtstag, weil Nietzsche und ich haben beschlossen, wir müssen noch etwas machen zum 80. Geburtstag. Wir sagen mal den Fans einfach Danke. Wir machen einen Abend, wo wir den Leuten Danke sagen für ihre Treue, die sie mir immer gewährt haben. Und das haben wir gemacht und da habe ich auch alte Nummern gespielt und habe plötzlich das Publikum gehört, wie sie mitschwatzen, meine Texte mitredeten. Und da habe ich gedacht, das ist ja verrückt, die kennen noch meine Texte. Also, dann mache ich doch ein Programm mit alten Nummern. Und das habe ich auch gemacht und das wurde wieder zu einem Hit. Also es ist einfach, ich darf einfach nichts berühren, außer es wird ein Erfolg daraus. Und das hoffe ich jetzt auch mit dem Film Typisch Emil, dass das mit dem Film auch so passiert.
Er wird sicher einiges zum Schwingen bringen bei den Älteren. Die haben ja auch diese 26-jährige Bühnenpause mal eben weggesteckt. Für die waren sie immer noch präsent. Und wie sie dann in die Hallen kamen, waren die mit ihren Enkeln da.
Ja, bis 5 Generationen scheinbar gehen die dann zusammen miteinander zu Emil. 5 Generationen. Und alle lachen und alle haben Verständnis und alle verstehen die Nummern, obwohl die Nummern ja eigentlich, weiß Gott wann, geschrieben wurde, vor 30, 40, 50 Jahren. Spielt keine Rolle.
60.
60, hat jemand gerechnet. Eben, meine Zahlen sind unwichtig, ja. Aber 60 ist schön.
Ja, ich habe auch völlig Ihre großartig. Zahl vergessen. 72, glaube ich, gell? Eins noch, ich habe mir überlegt, Sie sind nach der Rückkehr aus New York nicht in die deutschsprachige Schweiz, wo Sie herkommen und so groß wurden, sondern nach Montreux, in dem französischen Teil, an den Genfer See. Warum denn?
Erstens habe ich meine Frau mal die Schweiz zeigen wollte und sind am Genfersee, Lac du Léman, sind wir da entlang gefahren, haben plötzlich einen schönen Park mit der Elisabeth Sissi, also mit Sissi drin, ein Denkmal drin. Und dahinter stand ein 5-stöckiges Haus und da stand groß, Wohnungen zu verkaufen. Da habe ich gedacht, du, die Lage ist schön und wir gehen nicht zurück in die Deutschschweiz, wo man mich sofort wieder in Beschlag nehmen würde. Vor dem hatte ich sehr Angst und haben gesagt, französische Schweiz geht auch, komm. Und da sind wir 15 Jahre dann geblieben in Montreux, in diesem Haus, das wir da per Zufall gesehen haben.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Emil Steinberger. Emil noch einmal.
So hieß vor 10 Jahren Ihr großes Comeback als Emil. Gab es aber da keinen Gedanken, jetzt bin ich ihm doch nicht entkommen.
Och, Norbert, das macht dir so viel Spaß. Da kamen gar keine negativen Gedanken
auf. Sie haben mir irgendwann vorher mal gesagt, bitte nicht Emil für immer. Aber dann
ja,
doch.
Ja, eben. Man verändert sich. Es war ein Vergnügen, wieder auf der Bühne zu stehen.
Wollen wir noch einen Schwenk in die Politik machen? Oder interessiert Sie die wie den Emil gar nicht? Lassen Sie das weg.
Ja, doch. Also eigentlich bin ich sehr politisch veranlagt, nur auf der Bühne nicht.
Jetzt haben Sie vor 30 Jahren in New York gelebt. Haben Sie da in Ansätzen irgendwo dieses America First kommen sehen?
Also, wie es jetzt gehandhabt wird, dieses American First, das habe ich nicht kommen sehen und auch nie gehofft, dass so etwas überhaupt passieren kann. Aber das ist für mich absolut erschreckend. Überhaupt zur Zeit, Zustand der Welt ist total eine Situation, die absolut neu geschrieben wird, der Zustand der heutigen Welt, weil da sind so viele geheimnisvolle, egoistische Köpfe am Werken und Denken. Da passiert etwas in der Welt, das kann man im Moment überhaupt noch nicht ausdenken.
An der Stelle muss man auch mal einschieben, die stärkste Partei in der Schweiz ist die SVP, auch Rechtspopulisten. In der Schweiz ist dasselbe wie überall im Westen gerade.
Ja, ja.
Aber dann kann man auch sagen, Volkes Wille.
Ja, gut, sie ist softer programmiert, diese SVP. Also die würden weniger so klar Stellung nehmen zu Russland und ihre Bekenntnisse machen mit Russland und so weiter. Das ist bei dieser SVP, die sind schlauer, die machen es ganz sanft und ruhig geht man da Schritt für Schritt vorwärts, finde ich.
Aber Sie sind ja ein politisch denkender Kopf, der auch mit Sorge vorausschaut. Nur auf der Bühne lassen Sie es weg.
Ja, weil ich es nicht mischen konnte. Ich habe das gespürt. Ich hatte ja oft Gedanken im Kopf, wenn wieder so Dummheiten in der Schweiz passieren, die es ja auch gibt. Hätte man ja persiflieren können, noch und noch. Aber ich hab's, musste es lassen, denn es, du kannst nicht beide Sachen decken. Das geht nicht. Die einen sind so glücklich, dass sie bei mir ins Theater sich reinsetzen können und einfach genießen können. Sie müssen nicht denken, wer meint er jetzt damit? Wem gehört er? Wieso erzählt er jetzt das? Ist da was passiert? Politisch oder so? Nein, das ist ausgeklammert und er soll es nur genießen, was ich über Menschen erzähle oder über Menschen spiele oder karikiere oder persifliere. Oder so,
im Grunde zielen Sie ja auf die noch tieferen Grundlagen von alledem, weil, wie einer so schön sagt im Film, Sie haben ein Ohr für die Sprachlosigkeit, dass die Menschen oft außerstande sind zu sagen, was sie umtreibt, und den Röntgenblick für Spießer. Und da hat sich in den letzten 60 Jahren gar nicht so viel getan.
Nein, wirklich, also ich meine, nein, es ist... Ich mag eigentlich fast nicht darüber reden. Es ist so eine unglaubliche Situation zurzeit. Früher hat man Menschen eingesperrt, die nicht normal denken konnten und die Dummheiten machten und so weiter. Heute lässt man sie laufen und krönt sie noch und bejubelt sie und so. Es ist total eine verkehrte Welt geworden.
Zuletzt mit Blick auf die Uhr. Sie leben jetzt seit 11 Jahren, glaube ich, in Basel. Können Sie da unbemerkt auf die Straße?
Ja, oder wenn's passiert, dann auf elegante Weise. Man marschiert mit mir über den Fußgängerstreifen parallel und sagt ganz leise, schön, dass Sie bei uns in der Stadt wohnen, und geht einfach weiter. Oder man bekommt plötzlich einen Blumenstrauß im Tram in der Straßenbahn, weil eine Frau aufsteht und mir Blumen bringt und sagt, eigentlich habe ich sie nicht für Sie gekauft, aber wenn ich sie schon einmal treffe in der Straßenbahn, dann haben Sie diesen Blumenstrauß verdient und so. Solche Sachen, die machen es gut, elegant.
Glückliche Schweiz.
Auf ruhige Art.
Zuletzt, damit das nicht vergessen wird, das sind noch 2 Söhne, 56 und 45. Ist einer in Ihren Fußstapfen? Ein Kreativer?
Ich kontrolliere es nicht. Ich verfolge es nicht. Sie wollen auch nicht, dass ich es verfolge, weil sie vielleicht denken, Emil ist ja erfolgreich und der erwartet von mir, weiß Gott was, und vielleicht kann ich das in diesem Sinn nicht decken. Vielleicht meine Stärke geht dadurch. Also ich lasse es ruhen, ich lasse sie gehen, ich lasse sie machen, und das ist richtig so. Ich will nicht den gleichen Fehler machen, wie meine Eltern gemacht haben damals.
Ja, dass es ein bisschen diffizil und heikel ist, merkt man auch ganz am Ende im Abspann, in ein paar kargen Zeilen taucht auf, das sind 2 Söhne und auch die erste Frau. Wer wollte das so, dass es so klein ganz am Ende noch durchscheint, da gibt es noch dieses andere Leben.
Also da hat sich die Regie entschlossen, dieses ganze Thema rauszulassen, weil das sonst so viel eigentlich wieder 2, 3 neue Leben in den Film reingekommen wären, und das hätte eine ganz andere Richtung wieder eingeschlagen, und das wollten die in der Regie einfach nicht.
Was sie in der Regie wollten und wirklich ein schöner Schlusseinfall war, ganz hinten raus, es lohnt sich sitzen zu bleiben. Der Dokumentarfilm Emil läuft nächste Woche an. Also wirklich in den Schlussminuten sieht man Kinder ihre Sketche spielen, ihre 60 Jahre alten Sketche.
Es gibt so viele, die das machen. Und sie schicken uns Videos, die Eltern schicken Videos. Da spielt einer mit einer Holzkinderwagen ganz klein und sagt, nicht dümele und so weiter einfach. Oder, ja, leg jetzt auf, geh du mit der Bombe ins Bett und schlagen den Telefonhörer auf den Apparat. Das ist so ein 3-Jähriger, der das macht und so. Also, da staune ich schon, wie das sofort übernommen wird. Und irgendwie ist es eine Sprache, die einfach so gleich rübergeht. Auch und vorhin waren wir im Studio, die Frau hat mich nicht gekannt im Studio. Erst als ich den ersten Satz sagte, sagte sie im Studio drin, ach, das ist ja Emil, nur von der Sprache her, von meiner Diktion her. Ja. Oder also,
es hat was Zeitloses und ich habe glatt vergessen diese Zahl 92.
Richtig. Und ich bin glücklich dabei, Norbert. Danke vielmals für das Gespräch. Hast einiges aus mir rausgelockt und das finde ich gut.
Und den Satz, den haben wir, glaube ich, mitbekommen, ohne dass er gefallen ist. Ein zentraler aus dem Film. Da sagt der Emil, ich werde glücklich gehen, auch weil ich Leute glücklich gemacht habe.
Ja, das ist eigentlich schon schön, wenn es so ist, ja.
Und jetzt schenken wir ganz zum Schluss noch einen legendären Ausschnitt. Einverstanden?
Ja, sicher.
Da kämpft sich Emil durch ein Kreuzworträtsel und einiges ist wohl schon schiefgelaufen, weil er zu viele Vorgaben hat bei den Buchstaben.
Dann sechs Waagrecht hieß es ja dann Oktern. Oktern. Was ist denn das wieder? Oktern. Kirchlicher Feiertag. Habe ich auch noch nie gehört.
Sind Sie so altersaneigisch jetzt manchmal und füllen die Kreuzworträtsel einfach so aus, ohne Rücksicht auf Verluste?
Nie, fülle nie Kreuzworträtsel aus. Nein, das mache ich nicht. Nein, brauche ich nicht. Ich will sowieso, wenn ich eine Nummer im Kopf habe, will ich mich gar nicht belehren lassen. Ich hole dann nicht Bücher, um mich über dieses Thema zu bereichern, geistig zu füllen und so weiter, sondern ich nehme das Niveau, das ich im Kopf habe und das ist dann auch die Sprache der Menschen eigentlich, eher als wenn ich jetzt intellektuell auf die Bühne käme.
Und ich glaube, mit der Sprache haben Sie ganz viele Herzen erreicht. Vielen Dank fürs Kommen, Emil Steinberger.
Danke vielmals, Norbert. Aber ich weiß, du hast noch einen Zusatz nach dem Norbert. Und der heißt Neus.
Joa fast.
Joa!
Wie im Kreuzworträtsel.
Joa!
Das Gespräch mit Emil Steinberger finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. Und dort auch unseren Podcast BR Retro. Da liefern wir Humor und Kurioses, oft auch unfreiwillig entstanden, vom Kriegsende bis in die 60er Jahre.